So ist das Leben. Ulrich hat gerade schon eingeleitet mit einem Psalm, Psalm 51. Als David in einer ganz großen Krise seines Lebens war, er war ein Mann, der ganz mit Gott leben wollte, und plötzlich passierte ihm da etwas, wo er über sich selbst zerbrochen ist. Es war einfach so, er war so kaputt, dieser David, weil er merkte, er war hier schuldig geworden. Und das ging überhaupt nicht, was da passiert war. Und so ruft er zu Gott, dass er ihm vergibt. Es ist schön, dass wir wissen dürfen, wenn uns Dinge passieren in unserem Leben, die wir vielleicht für uns selber auch nicht für möglich gehalten haben, dass da ein Herr ist, der uns unsere Schuld vergibt. Davon lebe ich auch. Und dann das Leben des David und dann, wenn ich das so ansprechen darf, Rainer hat sich da hinten ein bisschen versteckt. Rainer, hallo. Vielen Dank für die Technik. Und ich werde nachher ein Zeichen geben, wann du die Folien einblenden sollst. Du kannst jetzt schon eine einblenden, wenn du möchtest. Das ist unser Thema heute, aber ich möchte noch Folgendes sagen. Das Leben des David in einer großen Tiefe und dann plötzlich steht hier die Dorothee und erzählt uns auch von einer großen Tiefe in ihrem Leben. Ja, so ist das Leben. Wir können jetzt auch Dinge erzählen, die schön sind in unserem Leben. Ist gar keine Frage. Wir wollen nicht nur das eine sehen, aber das gehört eben auch dazu. Das ist dann etwas, was uns dann ganz schwer zusetzt. Und wir fragen uns dann manchmal, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Menschen, die nicht an Gott glauben, und zwischen uns. Denen passieren schwere Dinge, aber uns passieren sie auch. Und darüber wollen wir heute mal ein wenig nachdenken. Was der Unterschied ist, dass wir ein verändertes Leben haben dürfen durch Jesus Christus. Und dies will ich heute besonders deutlich machen, eben an der Frage der Gebote Gottes. Die Gebote Gottes sind ja im Alten Testament uns gegeben, im 2. Mosebuch, Kapitel 20. Wer aufschlagen möchte, kann das gerne tun. 2. Mose, Kapitel 20, ab Vers 1. Ja, und die Gebote, die dort stehen, diese 10 Gebote, die vielen von uns ja sehr bekannt sein werden, die haben auch Bedeutung für die Gemeinde Jesu. Nicht, dass wir denken, naja, wir sind ja jetzt die Gemeinde Jesu, das ist der neue Bund, und da haben die Gebote Gottes gar nichts mehr so konkret zu sagen. Hauptsache, wir haben uns alle irgendwie lieb. Doch, die Gebote Gottes sind nach wie vor Bestandteil auch des christlichen Glaubens. Das ist ein wesentlicher Moment. Nur jetzt kommt die Frage, und darüber wollen wir heute besonders nachdenken, wie sind damals die Leute im Alten Testament mit diesen Geboten Gottes umgegangen? Wie trafen sie auf diese Gebote Gottes? Und wie gehen wir mit den Geboten Gottes um, die wir jetzt im neuen Bund leben? Wie kommen wir auf diese Gebote Gottes zu? Aus welcher Haltung heraus? Und das ist ganz wichtig, dass wir hier unterscheiden und dass plötzlich deutlich wird, es ist ein ganz großer Unterschied, ob man als alttestamentlich Gläubiger auf die Gebote Gottes stieß und dann sie tun sollte und dass es ein Unterschied ist zu uns, die wir eben durch Jesus Christus gerettet sind, soweit wir ihn im Glauben ergriffen haben, und wir in diesem neuen Status unseres Glaubens in Christus eben auf die Gebote Gottes stoßen. Das ist ein großer Unterschied. Mir fällt gerade noch ein, das passt zwar jetzt nicht ganz so rein, ihr habt abgekündigt gerade, dass nächsten Sonntag der Alfred Preuß kommt. Wir haben ihn und seine Frau persönlich auch kennen und schätzen gelernt der letzten Zeit, und ich möchte euch wirklich Mut machen, nächsten Sonntag zu kommen. Er hat mir auch schon das Thema verraten, über das er predigen wird, sinngemäß Heilung von inneren Verletzungen. Ich bin sehr gespannt, was er da sagen wird. Er ist ein Mann, der sehr ruhig ist und der sehr tiefgründig ist. Und ich glaube, dass es wirklich ein Segen sein wird, was er sagen wird. Alfred Preuß, nächsten Sonntag. Jetzt zurück aber zu den 10 Geboten, Kapitel 20 in 2. Mose, ab Vers 1. Ich lese sie einfach nochmal. Ich muss sagen, wir kennen sie alle, aber wir lesen sie nochmal. Und Gott redete alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist er an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten, alle deine Werke tun, aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Du sollst da keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Ich werde heute keine Auslegung der 10 Gebote bringen, nur vielleicht so viel, was euch bestimmt auch schon aufgefallen ist, dass diese 10 Gebote eben 2 Abteilungen gewissermaßen haben. Der erste Teil der 10 Gebote kümmert sich um unsere Beziehung zu Gott. Ich bin der Herr, dein Gott, keine anderen Götter. Meinen Namen nicht missbrauchen. Hier geht es um Gott, hier geht es erstmal gar nicht um uns, um unsere Beziehungen, sondern es geht um unsere Beziehung zu Gott. Es ist interessant, was mir auch aufgefallen ist. Wir kümmern uns sehr viel um Beziehungen, auch in unserer Zeit. Beziehungen in der Ehe, Beziehungen in den Familien, Beziehungen in der Weltpolitik zwischen Völkern. Da wird gekämpft und gearbeitet. Aber wer fragt eigentlich noch nach der Beziehung, nach einer Beziehung nach Gott oder mit Gott? Das ist ganz interessant. Alle Beziehungen sind so wichtig, Beziehungen sind wichtig. Aber dass da ein Gott ist, mit dem ich auch im Reinen sein soll, mit dem ich auch mein Leben gestalten soll, das ist für ganz viele Menschen überhaupt nicht mehr interessant. Aber davon spricht eben die Bibel sehr deutlich. Die ersten Teil der 10 Gebote betreffen unsere Beziehung zu Gott und dann eben die nächsten Gebote, eben dann die Beziehung untereinander, nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht falsch Zeugnis reden und so weiter. Das vielleicht soweit. Und diese Gebote haben nach wie vor Bestand, auch in der neutestamentlichen Gemeinde. Wenn ihr genau reinschaut, merkt ihr, das sind alles Beziehungsgebote. Die Beziehung, Beziehung zu Gott, Beziehung zu den Menschen. Interessant ist auch hier schon im Alten Testament, dass diese Gebote nicht einfach so über das Volk Israel kamen, sondern dass da etwas davor steht in Vers 2. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Das heißt, Gott hat etwas getan am Volk Israel. Er hat sie aus der Knechtschaft Ägyptens herausgeführt. Er hat sie befreit. Und dann kommt er und sagt, Leute, ich bin der, der euch befreit hat aus der Gefangenschaft. Und jetzt sage ich euch, wie ihr leben sollt und was euch letztlich auch zum Besten dienen wird, wenn ihr euch daran haltet, an diesen Geboten. Ihr merkt, hier schon merken wir, bevor es überhaupt um die Gebote Gottes geht, geht es um die, wenn ich das so sagen darf, Vorleistung Gottes. Er leistet erst etwas und befreit das Volk Israel. Und dann kommt er mit den Geboten. Und genau dieses Prinzip haben wir auch im Neuen Testament. Genau dieses Prinzip. Erst leistet Gott etwas durch seinen Sohn Jesus Christus. Und dann sagt er, jetzt folgt mir nach. Erst die Leistung Gottes und dann das, was wir tun sollen in der Nachfolge. Wir schauen uns das jetzt mal genauer an. Mach mal die nächste Folie. Ich habe nur insgesamt drei, also keine Angst, ihr werdet nicht überflutet jetzt. Also hier erst einmal das Schaubild zum Alten Testament. Was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament? Wir haben ja gehört, die 10 Gebote gelten im Alten wie im Neuen Testament. Ja gut, wir sehen, gut, die im Alten Testament haben die oft nicht gehalten und jetzt sollen wir die halten und wir merken, auch bei uns ist manches nicht immer so glatt, wie es sein sollte. Wie ist das eigentlich? Haben wir einen Vorteil im Neuen Testament gegenüber denen, die im Alten Testament waren? Wir schauen uns hier erst einmal die Situation im Alten Testament an, also die Vorleistung Gottes. Es geht um eine Befreiung. Gott beginnt die Gebote mit dem Hinweis, dass er sie befreit hat aus der ägyptischen Gefangenschaft. Das ist der erste Gedanke und so kommen sie dann zu den Geboten. Ihr sollt eben keine anderen Götter haben neben mir und so weiter. Und dann erkennen wir schon relativ schnell, auch im 2. Mosebuch, Kapitel 32 ist es, dass Mose eine Zeit lang weg ist vom Volk Israel und sie sagen, der Mose ist weg, so sagt das Volk Israel, jetzt müssen wir uns mal einen neuen Gott machen. Und dann kommt das goldene Stierbild. Also das war gar nicht lange hin. 10 Gebote, ja, wir wollen die 10 Gebote halten. Mose war längere Zeit weg, zack, war das Volk Israel schon auf dem falschen Pfad. Und das zieht sich eigentlich immer wieder durch die Geschichte des Volkes Israel durch. Da sind die Gebote, aber dann versagt man, weil man die Gebote nicht so vollkommen halten kann, wie man sie tun oder halten sollte. Was passiert dann? Und da hatte Gott schon eine ganz besondere Möglichkeit gegeben, dass er sagte, Leute, ich gebe euch nicht nur die Gebote, diese Beziehungsgebote, sondern ich weiß ja eigentlich schon, dass ihr auch wieder dann das nicht so ganz hinbekommt. Also, wenn ihr das dann nicht hinbekommen habt, dann eben Opfergesetze. Das 3. Mosebuch ist ja voll von diesen Opfergesetzen. Also hieß das, wenn ich versagt hatte im Alten Testament, muss ich dann wieder ein Opfer bringen in irgendeiner Weise, um dann wieder irgendwie mit Gott wieder so einigermaßen im Reinen zu sein. Also das Versagen, das Opfer und dann eben auch die ständige Wiederholung. Man hat ein Opfer gebracht und dann ging es eine Zeit lang gut, dann hat man wieder gesündigt, wieder ein Opfer, gesündigt, wieder ein Opfer und so ging es immer weiter. Es änderte sich eigentlich nichts. Das war die Situation im Alten Testament. Was ist jetzt die Situation im Neuen Testament? Rainer, kannst du? Ja, danke dir. Da geht es auch um eine Vorleistung Gottes. Jesus Christus kommt in diese Welt und stirbt für unsere Schuld am Kreuz. Das ist diese Leistung Gottes. Gott handelt. Nicht ich fange an zu handeln und versuche irgendwie ein bisschen besser zu werden und Gott zu gefallen. Das ist übrigens die Methode aller anderen Religionen. Sehr unterschiedlich. Diese Religionen haben sehr unterschiedliche Regeln. Aber sie versuchen alle in irgendeiner Weise, geradezu im System des Alten Testamentes, immer wieder irgendwas zu opfern und irgendwas zu machen, damit die Geister oder was sie da so anbeten, eben zufriedengestellt werden. Das ist Religion, aber das ist nicht Evangelium. Evangelium ist das, was wir jetzt hier sehen. Ihr seht am Anfang einen ganz großen Block. Und da merkt ihr den Unterschied zu dem, was wir vorhin sahen im Alten Testament. Da ging es um eine äußere Befreiung. Sie wurden aus der ägyptischen Gefangenschaft befreit, waren aber genau dieselben Menschen wie vorher. Sie wurden aus der ägyptischen Gefangenschaft befreit, waren äußerlich frei, konnten in ihr Land ziehen. Aber sie in ihrem Inneren waren genau dieselben Menschen wie auch zuvor. Und jetzt kommt eben der große Unterschied. Die innere Befreiung durch das Opfer von Jesus Christus. Jesus Christus, wir merken, dass die Sache mit dem Opfer wird gleich an den Anfang gesetzt. Nicht irgendwie wie im Alten Testament, dann kommt das eben irgendwann mal und immer wiederholen. Sondern das Opfer wird gleich an den Anfang gesetzt. Und dieses Opfer Jesu hat, wenn ich das so sagen darf, drei Geschenke im Gepäck. Drei Geschenke im Gepäck, die unser Leben als Christen total verändern. Das erste ist, ihr seht es hier unten drunter, die Rechtfertigung, der Herrschaftswechsel und die Kraft des Heiligen Geistes. Und mit diesem Komplex der linken Seite vor diesem großen Pfeil, den ihr da seht, das ist die neue Ausgangsposition, mit der Christen jetzt, Christen, auf die Gebote Gottes stoßen. Das ist also eine ganz neue Ausgangsposition. So kommt plötzlich dann darauf, auf sie zu, ihr sollt keine anderen Götter haben, ihr sollt nicht Ehe brechen, ihr sollt nicht, wie es hier heißt, nicht begehren, deines nächsten Frau und so weiter. Erst dieser Komplex und dann kommt der Christ auf die Gebote zu mit einem ganz neuen Status. Und den will ich euch noch mal etwas genauer jetzt vor Augen führen. Und zwar geht es zuerst eben darum, um die Rechtfertigung vor Gott. Also der linke kleine Kasten hier unten, ich weiß nicht, inwieweit man das hinten noch sehen kann, der linke kleine Kasten, Rechtfertigung vor Gott. Wenn ich Jesus Christus mein Leben anvertraut habe, dann bin ich gerechtfertigt vor Gott. Ob ich schon irgendwas Gutes oder Schlechtes getan habe, spielt da überhaupt keine Rolle. Ich werde Gutes und Schlechtes getan haben. Aber es spielt eigentlich keine Rolle, denn Jesus ist meine Gerechtigkeit vor Gott geworden. Es geht nicht darum, dass ich jetzt die Gerechtigkeit vor Gott erbringe und sage, jetzt bin ich 100%, habe alles richtig gemacht. Da sagt die Bibel auch sehr deutlich, Paulus sagt es im Römerbrief, Jakobus sagt es im Jakobusbrief, Leute, ihr könnt nicht alles perfekt halten. Ihr könnt nicht so perfekt sein, wie es sein müsste, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Es geht einfach nicht, sind wir nicht. Sind wir ehrlich, geht nicht. Und jetzt kommt Jesus, der wirklich perfekt war, um es mal mit diesem Wort zu sagen. Ich bin nicht perfekt, aber Jesus war perfekt und gab seine Gerechtigkeit an mich weiter. und nahm auf sich meine Schuld. Bevor überhaupt irgendwas passiert ist in meinem Leben, könnte man so formulieren, hat Jesus schon alles für mich getan. Ich nenne hier zwei Verse, die das verdeutlichen, einmal aus dem Römerbrief, Kapitel 3, Vers 22. Dort heißt es, Paulus sagt dort, ich rede aber von der Gerechtigkeit von Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus, zu allen, die da glauben. Ich rede nicht von meiner eigenen Gerechtigkeit, sondern von der Gerechtigkeit, die alle bekommen, die an Jesus Christus glauben. Rechtfertigung vor Gott. Dann eine Stelle noch aus dem 2. Korintherbrief, die auch sehr markant ist in diesem Zusammenhang. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21. Da sagt Paulus, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, also Jesus Christus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Die Gerechtigkeit vor Gott bekommen wir alle alleine nur durch Jesus Christus. Und hier möchte ich nochmal einflechten, was mich gerade auch in der Behandlung des Römerbriefes, mit dem ich mich momentan besonders beschäftige, deutlich wurde. Nochmal diese seltsame Haltung von uns Menschen. Beziehung ist das große Thema überall. Untereinander. Wie gehen wir miteinander um in der Ehe, Seminare stundenlang und so. Und ist ja auch gut. Aber wer fragt noch nach der Beziehung mit Gott? Es geht nicht nur darum, dass wir gute Beziehungen zu Menschen haben, sondern wir brauchen auch eine gute Beziehung zu Gott. Und diese gute Beziehung besteht nicht nur darin, dass wir eben sagen, wir sind ja einigermaßen ganz nett, sondern es geht darum, dass wir voll gerechtfertigt vor diesem Gott stehen. Nicht nur so ein bisschen, ein paar gute Taten getan, dann ist er vielleicht zufrieden, sondern voll gerechtfertigt, 100%. Wir müssen 100% sein vor Gott. Und das schenkt uns Jesus. Alles andere ist zu wenig. Wir müssen 100% sein vor Gott. Und das werden wir alleine durch Jesus Christus. Also, wenn ich jetzt also frage, wie ist mein Verhältnis zu den Geboten Gottes als Christ, bevor ich überhaupt irgendwie über Gebote nachgedacht habe als Christ, hat schon Jesus Christus alles für mich getan und erledigt. Wow. Das steht direkt am Anfang. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir kommen zu dem zweiten Kästchen, Herrschaftswechsel. Also, diesen Herrschaftswechsel spricht Paulus auch sehr deutlich an im Römerbrief, Kapitel 6. Ich lese euch da mal einige Verse vor. Ab Vers 3, Römer 6, ab 3. Und wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Im ersten Moment sind wir vielleicht etwas überrascht, wenn es hier heißt, wir sind in seinen Tod getauft, oder es heißt Vers 4, so sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Da könnte man den Eindruck gewinnen, dass alleine so ein Ritus, der Taufritus, eine Veränderung schafft. Das war aber damals nicht so gemeint und ist nicht so gemeint, sondern wir müssen einfach wahrnehmen, dass in der ersten Christenheit der Glaube an Jesus und die Taufe geradezu eine Sache war. Wer glaubte, ließ sich taufen, fertig. So. Also war das für Paulus eigentlich keine zwei Sachen, sondern die gehörten immer zusammen. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, nur dass eben deutlich wird, der Ritus der Taufe macht es nicht. Also wenn man einfach mal Kinder besprengt und dann ist alles gelaufen oder auch Erwachsene einfach mal taufen, dann ist alles, der Glaube ist entscheidend, der zur Taufe dann führt. Gut, nur hier ist jetzt Folgendes wichtig in diesem Zusammenhang. Paulus sagt hier, es geht darum, dass ich mich mit dem Tod Jesu identifiziere. Und in dem Moment, wo ich mich mit dem Tod Jesu identifiziere und sage, dieser Tod Jesu am Kreuz von Golgatha ist mein Tod, in der Weise identifiziere. Eigentlich hätte ich am Kreuz hängen müssen, mich mit dem Tod Jesu identifiziere. In dem Moment hat, wie es Paulus dann weiter ausführt, die Sünde keinen Anspruch mehr auf mein Leben, die Macht der Sünde keinen Anspruch mehr auf mein Leben, weil die Sünde hat das bekommen, was sie beansprucht. Den Lohn, den sie einforderte, nämlich den Tod. Das steht Römer 6, Vers 23 am Schluss. Also, da heißt es, denn der Sünde Sold ist der Tod. Also was dir ausgezahlt bekommt von der Sünde, ist der Tod. Das ist die Folge davon. Also die Trennung von Gott, der ewige Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus. Wenn ich aber jetzt sage, Jesus Christus ist mein Tod gestorben, ich identifiziere mich mit seinem Tod, dann bin ich geistlich gesehen vor der unsichtbaren Welt gestorben. Die Macht der Sünde hat keinen Anspruch mehr auf mein Leben. Ich stehe nicht mehr unter der Macht der Sünde, unter der ich normalerweise als Mensch immer stehe. Und so sagt es eben Paulus dann auch in Vers 17, Römer 6, 17, Gott aber sei gedankt, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen seid, aber nun von Herzen gehorsam geworden der Gestalt der Lehre, der ihr ergeben seid. Wir merken, in dem Moment, wo ich zustimme, Jesus ist mein Tod gestorben, ich mit diesem Tod identifiziere, werde ich frei von der Macht der Sünde und stehe nun, wie es Paulus sagt, Römer 6, könnt ihr mal ausführlicher lesen, stehe ich dann unter der Gerechtigkeit. Oder man könnte auch sagen, jetzt gehöre ich eben zu Jesus, der jetzt mein Herr ist. Aber das geschieht nur in dem Moment, wo ich eben Jesus, den Tod Jesu, für meinen Tod erkläre. Ich identifiziere mich 100% mit diesem Tod, weil er mein Tod ist. Herrschaftswechsel. Vor diesem Herrschaftswechsel haben wir einige Stellen in der Bibel, die das deutlich machen. Ich nenne jetzt nur mal einen aus dem Kolosserbrief. Da wird das auch uns vor Augen gestellt. Kolosserbrief, Kapitel 1. Da heißt es in Vers 13, er, Gott der Vater, er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Von der Macht der Sünde aus diesem Machtbereich herausgenommen und versetzt, so heißt es hier, in das Reich seines lieben Sohnes. Also ich gehöre zu Jesus jetzt. Er ist jetzt mein Herr, nicht die Sünde. Das heißt grundsätzlich, ich muss der Sünde nicht mehr dienen, weil ich ja jetzt Jesus gehöre. Dass wir uns immer wieder reinlegen lassen, sage ich jetzt mal sehr salopp, von Teufel, das ist eine andere Sache. Aber grundsätzlich stehe ich unter der Herrschaft von Jesus Christus. Es hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Und das gibt mir eine ganz neue Ausgangssituation, wenn ich durch diesen Herrschaftswechsel jetzt auf die Gebote Gottes stoße. Ich bin grundsätzlich einer, der unter der Herrschaft Jesu steht und kann von dieser neuen Ausgangsposition ganz anders auf diese Gebote Gottes zugehen. Ich stehe nicht mehr unter der Macht der Sünde. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Ihr seht, da ist noch ein drittes Kästchen hier unten. Das ist jetzt auch, was zusammenhängt mit dem Opfer Jesu. Wir hörten ja, das Opfer Jesu, das, was er für uns am Kreuz getan hat, hat letztlich drei Geschenkpakete mit im Schlepptau, wenn man so will. Einmal die Rechtfertigung, dann den Herrschaftswechsel und jetzt auch die Gabe des Heiligen Geistes. Jesus hat ja gesagt, ich gehe jetzt zum Vater, aber ich lasse euch nicht allein, ich sende euch den Heiligen Geist. Und so hat er es ja auch dann getan. Ihr könnt es nachlesen dann, die Aussendung oder die Ausgießung des Heiligen Geistes in Apostelgeschichte 2. Wer Jesus Christus vertraut, macht die Bibel deutlich, der hat den Heiligen Geist. Der braucht auch nicht mehr darum zu bitten. Er kann darum bitten, dass der Heilige Geist ihn erfüllt. Das ist richtig. Haben wir auch, Epheser 5, Vers 18. Aber wir haben ihn erst einmal grundsätzlich. Und dieser Geist Gottes ist auch Kraft. Eine Kraft, die auch mein Leben verändert, wie wir es lesen in Römer 8, Vers 13, und da komme ich jetzt auf Punkte, die ich schon öfters erwähnt habe, wo es eben heißt, dass wir durch die Kraft des Heiligen Geistes unseren alten Lebensstil töten können. Also die Dinge, die Gott nicht gefallen, durch den Geist Gottes töten können. Und dass wir durch den Geist Gottes die guten Dinge, die Gott gefallen, hervorbringen können als Frucht. Galater 5, ab 22. Die Frucht aber des Heiligen Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter. Besonnenheit. Also wir sehen, es wird nicht nur, unser Status wird nicht nur geändert, dass wir grundsätzlich schon mal gerechtfertigt sind vor Gott, bevor wir überhaupt irgendetwas tun. Im Glauben an Christus. Dass wir einen neuen Herrn haben. Wir stehen nicht mehr unter der Macht der Sünde, sondern unter der Macht Jesu, unter der Gerechtigkeit, wie es Paulus auch formuliert. Und jetzt dazu, nach diesem neuen Status, auch noch die Kraft Gottes dazu, der uns die Kraft gibt, Dinge aus unserem Leben rauszuwerfen, die Gott nicht gefallen, und Dinge in unserem Leben aufblühen zu lassen, über die sich Gott freut. Und ihr merkt, das ist eine ganz andere Ausgangsposition als die wie im Alten Testament. Die waren zwar im Alten Testament aus der ägyptischen Gefangenschaft befreit waren, aber die Leute, wie sie immer waren, die Macht der Sünde steckte in ihnen drin, hat sich nichts verändert. Aber im Neuen Testament können die Christen aus einer ganz neuen Position heraus auf die Gebote Gottes, auf den Willen Gottes zugehen und sie in der Kraft des Heiligen Geistes Schritt für Schritt wachsen lassen. Frucht. Ich betone es immer wieder, Frucht ist etwas, was ein Prozess ist, eine Entwicklung ist. Ja, also wir werden ein Leben lang in dieser Entwicklung letztlich sein, dass wir immer mehr, ein Stück für Stück immer mehr, etwas mehr werden, so wie es Jesus möchte. Das ist ein lebenslanger Prozess, aber es tut sich was. Und so bin ich einfach froh von ganzem Herzen, dass ich dazu gehören darf. Bevor ich schwacher Natur, sage ich mal salopp, überhaupt darüber nachdenke, kriege ich das alles hin mit den Gesetzen, darf ich wissen, Jesus hat schon alles für mich getan. Wie befreiend ist das? Dann darf ich wissen, Jesus ist mein Herr, nicht mehr die Macht der Sünde. Wie schön ist das? Und dann darf ich erleben, wie durch die Kraft des Heiligen Geistes auch die Dinge immer mehr rausgeworfen werden aus meinem Leben, die Gott nicht gefallen, und die Dinge immer mehr wachsen dürfen, über die sich Gott eben freut. Wenn wir gerade auch von manchen Nöten gehört haben, die Not, die David hatte, die Not, die aktuell bei euch jetzt im Moment ist, oder auch, ich sprach gerade mit Karlfried noch, oder anderen, dieser Heilige Geist ist ja nicht nur ein Geist, der unser Leben verändert in der Weise, dass er ja, uns immer mehr ähnlicher macht, so wie es Jesus möchte. Das tut er. Haben wir ja davon gehört. Sondern er ist auch ein Geist des Trostes. Wir haben auch einen ganz neuen Trost bekommen in unserem Leben, den die Leute vorher nicht kannten. Der Trost der Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist. Und das ist etwas, was uns Mut machen darf. Wir sind nicht alleine, sondern Gottes Geist ist bei uns auch in der Not. Und er ermutigt mich. Und er schenkt mir Kraft. Und er trägt mich durch. Und das wünsche ich euch auch von ganzem Herzen. Amen. Ja. Wir wollen noch beten und, wenn es möglich ist, dazu erheben. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du wirklich eine ganz neue Lebensperspektive den Menschen eröffnet hast in deiner Person. Du bist gekommen in dieser Welt, um eine ganz neue Ausgangsposition mit dem Vater im Himmel zu schaffen, indem du für uns am Kreuz gestorben bist. Wir beten dich an, wir loben dich, wir danken dir. Und lass uns als Christen dann auch ganz bewusst in dieser ganz neuen Situation oder aus dieser Situation heraus unser Leben gestalten, uns dessen bewusst sein, wie reich wir beschenkt sind und die Kraft deines Geistes, der Dinge möglich macht, die wir nicht hinbekommen hätten. Herr, dass wir damit leben, daraus leben, und so danken wir dir, Herr, dass wir da noch viel lernen dürfen. Und dass du da bist, einfach als der Herr, der alles gut gemacht hat für die, die ihm vertrauen. Wir danken dir. Amen.
Ein Wort aus dem Philipperbrief. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen.